Liebe Gemeinde, vielleicht habt ihr ja aus diesen Worten eben den Eindruck gehabt, dass euch das irgendwie bekannt vorkommt. Weniger das, was inhaltlich jetzt gesagt worden ist, der Raube, wie Menschen selbst herrlich und aus eigenen Quellen leben, sondern eher dieses glücklich sind die und wenn ihr dabei an die sogenannten Seligpreisungen erinnert worden seid, dann liegt ihr richtig. Denn sie sind es, auf die ich gekommen bin nach der Predigt über die Neujahreslosung, wo ich mich fragte, wo können wir das noch praktischer erfahren? Wo sind die Quellen oder welche Quellen sind es denn, von denen uns die Jahreslosung sagt? Wenn Gott uns sagt, ich will dem Durstigen geben aus der Quelle lebendigen Wassers umsonst. Und dabei bin ich auf diese Seligpreisung gestoßen, in denen Jesus uns einen Weg eröffnet und Wege zeigt, warum wir von diesen Quellen leben dürfen und was es bedeutet, aus diesen Quellen zu leben, die uns in der Jahreslosung versprochen worden sind. Wir werden heute den Anfang damit machen, mit den ersten vier dieser Seligpreisungen und dann am nächsten Sonntag den Schluss, weil es schon jede Seligpreisung möglicherweise ein predigtfüllendes Thema. Aber alle acht auf einmal geht jedenfalls auch nicht. Darum machen wir heute den Anfang, sodass es auch ein Stück weit mit uns gehen darf in den Alltag und wir da ja praktisch werden können, aus der Quelle zu schöpfen, aus dem, was Gott uns dadurch geben möchte. Hätten wir kein anderes Dokument aus der Bergpredigt oder aus den Reden Jesu, dann würde allein diese Urkunde dieser sogenannten Seligpreisungen schon zu dem Größten gehören, was jemals auf Erden gesagt und überliefert worden ist. Sie werden auf jeden von uns sehr vielfältig und unterschiedlich wirken. Auf mich wirken sie zum Teil, dass sie mich mit einer tiefen Freude erfüllen. Zum Teil staune ich einfach über das, was hier verheißen ist. Das eine oder andere provoziert mich aber auch, und auch mit der Logik, nach der gängigen Logik, ist so manch eine dieser Seligpreisungen einfach nicht vereinbar. Sie scheint wie aus einer anderen Welt zu sein. Und in der Tat, sie haben mit der Welt zu tun, die durch Jesus auf diese Welt gekommen ist, nämlich mit dem Reich Gottes. Selig sind. Und darum hören wir auf die Seligpreisungen heute Morgen und ich lese uns sie heute insgesamt vor. Aus Matthäus 5, Vers 3 bis 10. Selig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, ja, was ist das? Man könnte auch sagen, glückselig sind sie oder freuen sich dürfen sich all die, die Jesus hier anspricht. Wenn man diese Seligpreisung so einmal zuerst liest oder neu liest, da könnte einem die Idee kommen, dass all die, die Jesus hier aufzählt, eigentlich die Pechvögel dieser Welt sind, die vor den Menschen wenig gelten, die nicht aus sich selbst heraus leben können, die Dinge erleiden und erdulden müssen, die Pechvögel dieser Welt. Und sie ausgerechnet sollen die Glücklichen sein, denen Jesus diesen Zuspruch macht. Diese Seligpreisungen können zum Widerspruch reizen. Sie fordern heraus, sich mit ihnen innerlich, persönlich auseinanderzusetzen. Und ich wünsche uns, wir tun das in diesen Tagen. Das fängt mit der ersten Seligpreisung bereits an. Selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihrer. Ob Jesus wohl von der Regel wusste schon, dass man seine Zuhörer gleich am Anfang interessieren und fesseln muss, damit sie dann weiter aufmerksam bei der Sache bleiben? Jesus scheint das gewusst zu haben. Denn die erste Seligpreisung gibt sozusagen den Ton der ganzen Reihe an. Wir werden sehen, dass diese erste Seligpreisung gleichsam der Grundton einer ganzen Tonleiter ist, der Seligpreisungen. Es sind, nebenbei bemerkt, 8 an der Zahl. In der Musik hat eine Tonleiter ebenfalls 8 Töne. Der erste Ton, der ist der, auf dem alle anderen aufbauen und der dem Ganzen sein Gepräge gibt. Und so finde ich es auch hier mit diesem Wort. Wenn uns aufgegangen ist, was Jesus damit uns gibt, selig sind die geistlich Armen, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich, dann werden wir die anderen mit Freude vernehmen und großen Gewinn davon ziehen. Übrigens, um es gleich zu sagen, Jesus meint nicht die geistig Armen, also nicht die irgendwie minder Bemittelten, wie wir sagen, die einen niedrigen Intelligenzquotienten haben. Er meint damit nicht Dumme. Er denkt damit übrigens auch nicht an Menschen, die ein Gelübde der Armut abgelegt hätten, wie zum Beispiel Mönche. Aber was dann? Jemand hat das einmal so wiedergegeben: Selig oder glücklich zu preisen sind die Menschen, die als bettelarme Leute vor der Tür Gottes, zur Tür Gottes kommen und wissen, dass sie vor ihm nichts aufzuweisen haben. Das ist nach menschlicher Logik Unsinn. Worin soll denn da wohl der Reichtum bestehen? Eben, die Seligpreisungen reizen zum Widerspruch. Sie fordern uns darauf, gründlich über sie nachzusinnen, über sie nachzudenken. Jesus entzieht denen, die sich des Himmels doch so sicher sind, den Boden oder den Füßen. Denn die geistlich Armen sind eben die, die wissen, dass sie vor Gott nichts aufzuweisen haben, dass sie keine Eintrittskarte haben, bei ihm ins Reich Gottes Eingang zu finden. Im Unterschied zu den vielen anderen, die durch gute Werke, durch Befolgen der Gesetze und Gebote glauben, einen Schatz zu haben, mit dem sie sich die Eintrittskarte zum Reich Gottes verschaffen können, so wie die Pharisäer, die Schriftgelehrten ihrer Zeit, die sich etwas darauf eingebildet haben, auf ihre Frömmigkeit. Und jetzt müssen sie hören oder erfahren, dass Jesus sagt, die geistlich Armen sind die, die wissen, dass sie aus sich heraus für mir nichts können und nichts haben, die, denen öffne ich die Tür zum Reich der Himmel, zum Reich Gottes. Da können wir schon ahnen, dass das bereits Aufruhr verursacht hat, inneren Aufruhr. Das ist so wie ein Paukenschlag, wie aus der Symphonie von Haydn, der aufhorchen lässt, der nachdenklich macht. Kannst du das auch von dir sagen, dass du weißt, dass du vor Gott nichts aufzuweisen hast, auch wenn du schon 40 Jahre lang Christ bist? Dass du weißt, aus mir heraus ist nichts, was haltbar ist, geworden, sondern alles, was mir geschenkt worden ist, ist Geschenk Gottes für mich gewesen. Jesus entzieht all denen, die sich des Himmels doch so sicher sind, aufgrund ihres Gutseins, ihrer guten Werke, ihrer Frömmigkeit, er entzieht denen den Boden oder den Füßen. Das hat damals ein Erdbeben ausgelöst. Aber das Heer der vielen, die unter ihrer Unzugänglichkeit vor Gott und vor den Menschen auf der Schattenseite des Lebens glaubten, die sehen plötzlich die Sonne aufgehen über sich. So hat noch niemand mit ihnen gesprochen. Das hat ihnen noch niemand gesagt. Diejenigen im Volk, die sich von Gott und von den Frommen in die Ecke gedrängt fühlten, sie atmen auf. Vor diesem Hintergrund dürfen wir die erste Seligpreisung hören und verstehen und auch die folgenden und die Bestürzung ahnen, die es auslöst. Zugleich klingt in der Verheißung dieser Seligpreisung schon das entscheidende Anliegen der Bergpredigt auf, das Himmelreich. Dies ist gleichbedeutend mit dem Ausdruck das Reich Gottes. Es zeigt uns aber, dass dieses Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, nicht von unten, nicht von uns kommt, sondern von Gott. in diese Welt gebracht wird. Was wie eine Vertröstung auf eine ferne Zukunft sich anhören mag, das ist heute schon gegenwärtig. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, außer für die Königsherrschaft Gottes. Ja, der Himmel ist auf die Erde gekommen. Und zwar niemandem anderes als dem, der vor den Menschen stand, dem Bergprediger Jesus von Nazareth. In ihm bricht dieses Himmelreich herein auf die Erde und fängt an. Und in diesem Reich gelten die Maßstäbe des Reiches Gottes, gilt das, was Jesus in der Bergpredigt sagt, und haben dort nur Zugang diejenigen, auf die das zutrifft, was er dort sagt. Die Seligpreisungen machen den Anfang der Bergpredigt. Und das ist kostbar. Sie beginnen nicht mit Forderungen, wie Religionen das gewöhnlich tun, die mit Forderungen auf uns Menschen zukommen, damit wir Gott genehm oder den Göttern genehm werden oder wem auch immer. Das Evangelium beginnt mit der Zusage der Gnade und der Begnadigung Gottes in Jesus Christus. Das ist die Quelle, die in Jesus Christus angefangen hat zu sprudeln, die durch den Heiligen Geist erfahrbar geworden ist, von der wir in unserer Jahreslosung hören. Ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Quellwasser. Das kommt für die entgegen, das kommt denen entgegen, die sich wiederfinden können in dem, was Jesus in den Seligpreisungen sagt, denen, die dort angeredet werden. Mit der ersten Seligpreisung meint Jesus also die, die ihre innere Armut vor Gott erkennen und bekennen. Diejenigen, die mit leeren Händen zu Gott kommen, in dem nichts Eigenes ist, was sie selbst zu bringen hätten. Aber die kommen und die sich mit seiner Liebe, mit seiner Gnade beschenken lassen, der all ihren Mangel aushilft. Und die darin die Jahreslosung erfahren, ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst, ohne eine Leistung, ohne eigenes hervorgebracht zu haben, umsonst. Stillung des tiefsten Mangels. Und wer davon innerlich einmal reich beschenkt worden ist, der kann nicht genug davon kriegen. Denn auch der, der ins Reich Gottes Eingang findet, der ist nicht plötzlich nur satt und selbstzufrieden, sondern der weiß, ich bin immer wieder darauf angewiesen, dass er mich mit seiner Liebe beschenkt, dass er mir das gibt, was ich zum Leben brauche, die immer eigentlich ein Verlangen haben nach ihm, weil sie wissen, nur er kann meine innere Armut ausfüllen mit seinen Gaben. Ich habe nichts zu bringen. Herr, füll du mich immer wieder mit dem, was du mir geben willst, damit ich bestehen kann. So ist arm im Geist zu sein ein Kennzeichen derer, die im Reich Gottes leben. Du leidest unter dem Leistungsdruck in Schule und Betrieb. Du hast den Eindruck, dass du den Anforderungen, den Erwartungen anderer, die andere an dich haben, nicht gewachsen bist. Du säufst über deine Unzulänglichkeit vor Gott, wenn du etwa an deine Arbeit, dein Mitwirken um deinem Reich denkst. Jesus spricht dir diese Seligpreisung zu. Du darfst mit den vielen innerlich aufatmen, denen das zur Zeit Jesu schon so gegangen ist, die sich um Jesus scharten, um seine unerhörte und seine herrlich und frohmachende Botschaft gehört haben. Wir dürfen, je länger wir Christ sind, umso mehr voller Freude uns angesprochen fühlen und gesegnet wissen, wie Jesus es gesagt hat. Selig sind die geistlich Armen, die aus sich selbst heraus nichts zu bringen haben, denn ihrer gehört das Himmelreich. Sie haben Anteil am Reich Gottes. Gesegnet ist, wer seine totale Bedürftigkeit vor Gott erkennt und froh und dankbar bekennt. Das ist das, wie ich diese erste Seligpreisung gerne umschreiben möchte. Dieser Grundton, wie gesagt, der ersten Seligpreisung klingt in den nächsten durch, auch den nächsten drei, die wir heute Morgen bedenken wollen. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Lassen wir uns herausfordern. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Aber kann das für sich genommen die Leidtragenden unserer Tage, wenn sie untröstlich sind, kann sie das wirklich trösten? Wenn Jesus sagt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Menschen, die Opfer von Kriegen und Unfällen, Naturkatastrophen geworden sind. Kann ich das jemandem auf eine Antwort auf eine Traueranzeige schicken, der durch einen Unfall oder Krankheit kein Kind verloren hat? Menschen im Bekanntenkreis, die durch eine Katastrophe in Mitleidenschaft gezogen sind, Krankheit oder Angehörige verloren haben? Soll das die Antwort auf ihre Verzweiflung sein? Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Bagatellisiert Jesus damit nicht den Schmerz der Trauernden? Ist das ein schneller Trost, der jemand zugesprochen werden soll? Wer Jesus besser kennt, der weiß, dass das sicherlich nicht so zu verstehen ist. Im Gegenteil, zu trauern, Trauer zu tragen, zu weinen, ist eine ganz natürliche Reaktion, wenn man Leid erfahren und Leid erlitten hat. Deswegen hat Trauer ihre Zeit und braucht ihre Zeit. Darum beschwichtigt Jesus hier nicht einfach, weil er das weiß. Aber Jesus eröffnet allen Trauernden eine unerwartete Trostquelle. Wir kommen dem nur auf die Spur, glaube ich, wenn wir diese Seligpreisung wie alle anderen im Horizont des Reiches Gottes sehen, das hier schon anbricht in dem Bergprediger Jesus. Vollkommen erfüllen wird sich diese Seligpreisung freilich erst dann, wenn Gott am Ende alle Tränen trocknet, wie Offenbarung 21 es verheißt. Also vertröstet Jesus damit nicht doch auf den Sankt-Nimmerleins-Tag? Nein, denn er hat längst schon angefangen, seine Königsherrschaft anzutreten auf dieser Erde. Gott, nämlich in der Person Jesus, dem Bergprediger, der gestorben und auferstanden ist und der zu seiner Rechten ist und der den Heiligen Geist ausgeschüttet hat. In ihm fängt das bereits auf der Erde an. Es ist nicht eine Jenseitsvertröstung, sondern eine Vertröstung für diese Zeit. Denn es erfüllt sich, was Jesaja vom Messias geweissagt hat. Er kommt, wie es heißt, zu trösten alle Trauernden. Jesaja 61. Jesus verkörpert diesen Trost der Verheißung Gottes. Nicht Vertröstung fließt von der Quelle des lebendigen Wassers zu den Trostlosen, sondern echter Trost und echtes getröstet werden, echtes in den Arm genommen werden von dem Vater, der sie und uns über alles liebt. Besonders gilt das all denen, die unter ihrer Sünde und ihrer Unzulänglichkeit weinen. Tröstet, tröstet mein Volk, heißt es in Jesaja 40. Dieser Zuspruch Gottes gibt uns zum Vorbild das Volk Israel, dem Gott alle Schuld vergeben hat. Und dem er deshalb zuspricht, tröstet mein Volk, richtet es wieder auf. Es ist vergeben, es ist ein neuer Anfang. Nämlich nachdem Gott es von seiner Verbannung aus Babylon zurückgeführt hat, die er dort zur Strafe weggeführt hat. Jetzt tröstet er sie und richtet sie wieder auf und sie sind wieder ganz bei ihm. Gott liebt es, wenn er Trauer über Sünde, Versagen und Schwachheit in Freude verwandeln kann. Durch seinen Trost, durch seinen Zuspruch, seiner Liebe. Das dürfen all diejenigen erleben, die sich heute schon Jesus ganz anvertrauen. Eine unsagbare Quelle des Trostes zu haben inmitten von Trostlosigkeit und Leid. Die nächste Seligpreisung, von der wir hören, schlägt einen anderen Ton an, wie es jedenfalls scheint. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Reizt das nicht zum Widerspruch? Die sanftmütig sich verhalten, werden die nicht untergebuttert? Werden die nicht zur Seite gedrängt von denen, die mit ihrer Ellenbogenmentalität sich selbst mit Gewalt, kostet es, dass das wolle, gegen andere durchsetzen? Wie kann Jesus die Sanftmütigen selig preisen, die doch wirklich zu den Pechvögeln dieser Welt gehören, so wie es jedenfalls oft scheint? Die in den Augen anderer schwach erscheinen und untergebuttert werden von denen, die auf die Pauke hauen, die da nicht mitmachen können und die unter Verkennung leiden, weil sie nicht mitmachen können mit dem, was in der Welt an eigener Kraft aufgewendet wird, koste es, was es wolle. Und sie preist Jesus selig, ihn sagt er, ihr seid glücklich zu preisen, ihr seid Menschen, die sich freuen dürfen. Anders gefragt, sind die wirklich glücklich und zu beglückwünschen, die immer nachgeben, als die vermeintlich Klügeren, als die immer nur brav und angepasst leben und nicht aufmucken, die um des lieben Friedens willen jeden Streit vermeiden, die glauben, Streit ist mit Sanftmut nicht zu vereinbaren, die lieber Harmonie für sich wünschen. Ist das die Sanftmut, von der Jesus spricht? Aber ich glaube nicht, dass Jesus es so verstanden haben möchte. Und das beste Beispiel ist er selbst. Denn der als sanftmütig charakterisierte Jesus, der eben noch auf einem Esel nach Jerusalem einzog, konnte im nächsten Augenblick auch ganz anders, als er im Tempel rabiat wurde. Da zerstört er selbst dieses falsche Verständnis von Sanftmut, das wir so gerne sogenannt christlich haben und meinen, dass das Sanftmut wäre. Sanftmut ist alles andere als Schwäche und Nachgiebigkeit. Solcherlei Sanftmut ist bestimmt keine gute Voraussetzung für die Verheißung, die Jesus hier doch gegeben hat. Die werden das Land ererben, heißt es doch. Land zu verwalten, Menschen zu führen, die darauf arbeiten, im Reich Gottes Aufgaben wahrzunehmen, damit sie gesegnet werden, dazu bedarf es Rückgrat und auch Führungsstärke. Mose wurde der sanftmütigste Mensch auf Erden genannt. Das will sogar nicht recht einleuchten, wenn wir an den denken, der aus Wut einen Ägypter erschlagen hat in der Wüste. Und doch sagt es die Schrift, Mose ist der sanftmütigste Mensch auf Erden. Dass wir, wenn wir nur dann verstehen, wenn wir wirklich uns vor Augen führen, dass er einer der stärksten Persönlichkeiten der Geschichte gewesen ist. Diese Stärke, diese Kraft, unbedingt auf Gott zu vertrauen, stand nicht im Widerspruch mit einer Sanftmut, die ihm nicht auf den Putz gehauen hat, sondern die versucht, das zu vermitteln, die versucht, Lösungen und Wege zu finden, auf denen dem Volk weitergeholfen werden konnte. Das wäre für seine große Aufgabe unerlässlich. Jemand hat gesagt, Sanftmut ist weder Schwäche noch Tugend der Schwachen, sondern die Tugend der Starken. Eine Tugend, die darin besteht, dass sie ihre Kraft und ihren Einfluss eben nicht gewaltmäßig durchsetzen, sondern die es Gott anheimstellen, die auf die rechte Stunde warten können, die sich selbst beherrschen können, die nicht Porzellan zerschlagen, wenn es mal nicht nach ihrem Sinne geht. Freilich eine Stärke, die nicht aus eigener Kraft entsteht, das ist, glaube ich, eine Stärke, die wächst, die gelernt wird, die erprobt wird in den Kämpfen des Lebens. Dort lernen wir, sanftmütig zu werden. Milde Zurückhaltung, Selbstbeherrschung. Nicht, weil sie nicht anders können, die Sanftmütigen, sondern obwohl sie auch anders können. Wir dürfen danach trachten, Jesus ähnlicher zu werden, der von sich selbst gesagt hat, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig. Und das ist eine andere Sanftmut, als wir, wie gesagt, sie uns so vorstellen. Also Menschen, die gelernt haben, im persönlichen Leben unter der Herrschaft und Zucht, Erziehung Gottes zu stehen und zu bleiben, nicht aus eigenen Versuchen heraus etwas zu tun, die sind es, von denen Jesus sagt, dass sie das Land erben sollen, dass sie für die Aufgaben zugerüstet werden, die Gott für sie bereithält. Die vierte Seligpreisung, da hören wir, wie Jesus sich einer anderen Not annimmt, wenn er sagt, selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. In dieser Seligpreisung wird übrigens als einziger ausdrücklich festgestellt, dass diejenigen, die Jesus hier anspricht, hungern und dürsten. Darum gilt gerade Ihnen der Zuspruch der Jahreslosung: Ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Die Welt, in der Sie leben, empfinden diese von Jesus angesprochenen offenbar als eine Wüste, in denen der Magen knurrt und die vertrocknete Zunge ihnen aus dem Mund hängt. Mangel an Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit, Unrecht, das kennzeichnet doch die Verhältnisse dieser Welt. Sozial, politisch und wirtschaftlich, aber auch in der Gesellschaft, in der wir leben. Woran liegt das? Wenn wir es auf den Ursprung zurückführen, dann darum, weil unser Verhältnis zu Gott, dem Schöpfer dieser Welt, zerrüttet ist. Diese Welt lebt in einem zerrütteten, gestörten Verhältnis zu Gott. Um dieses gestörte Verhältnis wieder in Ordnung zu bringen, ist Jesus auf die Welt gekommen. Und wo hat er den Anfang gemacht? Er macht den Anfang bei Menschen, in denen das persönliche Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht wird, die mit Gott versöhnt werden. Das ist übrigens mit der Gerechtigkeit Gottes gemeint, von der auch Paulus spricht. Die Gerechtigkeit Gottes, die verheißen, die geschenkt ist, ist das rechte, gelebte Verhältnis zu Gott, so wie es sein soll, so wie Gott es schenkt. Die danach hungern und dürsten, die Sehnsucht haben, in einem neuen, einem guten, einem erfüllenden Verhältnis, Beziehung zu Gott zu stehen, dieses tiefste Verlangen will Jesus stillen, indem er seine Gerechtigkeit zuspricht. Ich wurde erinnert an Jesu Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, in dem diese Seligpreisung vielleicht gut veranschaulicht wird. Da ist der Pharisäer, der seine Selbstgerechtigkeit vor Gott präsentiert, der all seine Leistungen aufzählt, erinnert ein wenig an die erste Seligpreisung, die hier wieder durchschimmert. Er hat keinen Hunger und Durst nach Gottes Gerechtigkeit. Er hat da schon alles, meint er. Der Zöllner dagegen betet: Gott sei mir Sünder gnädig. Ihn hungert und dürstet es nach der Gerechtigkeit, nach der Beziehung zu Gott, zu der er schier nicht finden könnte, weil die Lehrer und Führer seines Volkes ihm den Weg nicht gezeigt haben, sondern ihm ihre Selbstgerechtigkeit an den Rand gedrückt haben. Genau diesen Mangel hat Gott in diesem Gleichnis diesem Menschen, diesem Zöllner gestillt, wenn er ihm das Zeugnis aufstellt: Wahrlich, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus. Und wer das je erlebt hat, wer Jesus so einmal erfahren hat, der wird immer mehr erleben, dass nur hier und nur auf diese finden wir zur Ruhe und zum rechten Verhältnis immer wieder zu Gott auch zurück. Die Quelle dieser Gerechtigkeit stand im Bergprediger Jesus vor den Menschen damals und er steht im Heiligen Geist auch heute vor uns. So finden wir schon in den ersten vier Seligpreisungen jeweils eine Fülle, eine Welt des Segens, die Jesus verheißen hat, denen, die sich hier wiederfinden können und die Ja dazu sagen. In seinem Königreich, will ich zusammenfassen, ist Raum für all diejenigen, die ihre Unzulänglichkeit in sich selbst erkennen und die danach sehnen und es erleben, aus der Quelle des lebendigen Wassers zu schöpfen und gestillt zu werden durch seine Liebe. Das Reich Gottes, es gibt Raum und Zuflucht für all diejenigen, denen das Leben Wunden schlägt und die untröstlich sind, weil sie hier den finden, der sie versteht und der ihnen zutiefst Trost und Geborgenheit schenkt. Sie dürfen aus der Quelle lebendigen Wassers in seinem Reich Trost empfangen und Trost weitergeben. In seinem Reich haben ist Raum für alle, deren Charakter in den Härten und Kämpfen des Lebens geprägt wird, die ihre Stärke aus der Quelle des lebendigen Wassers beziehen, den Weg weiterzugehen, auf Gottes Stunde zu warten, vorbereitet zu werden darauf, dass sie in dieser Sanftmut, die Jesus selbst gelebt hat, ihre Aufgaben wahrnehmen, jetzt schon in dieser Welt, in seinem Reich und auch in dem Kommenden. Selig sind, spricht Jesus, und Platz in seinem Reich gibt er all denen, die ein Verlangen haben, dass ihr Verhältnis zu Gott geheilt wird. Und die das einmal erlebt haben und die auch immer weiter merken, es sind täglich darauf angewiesen, aus dieser Quelle seines Zuspruchs, seiner Gnade zu leben, damit ihr Verhältnis zu Gott immer wieder gestärkt wird. Nicht aus sich selbst, sondern aus dieser Quelle seiner Gerechtigkeit heraus. Menschen, die übrigens auch leiden unter der Ungerechtigkeit, dem Unrecht in dieser Welt und die sich von Jesus einsetzen lassen, im Gebet und im Handeln, das zu überwinden und durch ihre Art und Weise ein Segen zu sein in ihrer Umgebung, Verhältnisse, Menschen zu prägen, Verhältnisse, auf Verhältnisse Einfluss zu nehmen, damit sie gebessert werden. In seinem Königreich ist Raum für all diejenigen, die in ihren verschiedenen Nöten und Fragen und Herausforderungen allein darauf setzen, dass er gesagt hat, ich will dem Durstigen geben aus der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen.